nicht. Hast du das je gehört? Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Menschen so etwas sagen, und es gibt immer mehr Menschen, die sich so äußern. Ich lese gerade ein neues Buch. Das heißt Inventing the Individual, auf Deutsch die Erfindung des Individuums. Es wurde von einem Professor bei Cambridge Universität in England geschrieben, namens Larry Siedentop. Er spürt die individuelle Freiheit, die wir heute so genießen, zurück zu Paulus und zu Jesus. Ohne das Neue Testament, argumentiert er, gebe es keine individuelle Freiheit heute. So sehr wir an die individuelle Freiheit glauben, schätzen, sind wir trotzdem überzeugt, dass ein gesundes christliches Leben eine Gemeinde fordert. Wir sollen nicht als alleinstehende Christen das Leben gestalten. Die ersten Christen haben automatisch am Gemeindeleben sich beteiligt. Nachdem sie Jesus annahmen, wussten sie, ich muss mich taufen lassen und zu der Gemeinde gehören. Es wird erst Ende von diesem Kapitel Gemeinde genannt. Also es sind ein paar Tage abgelaufen, seitdem sie zum Glauben gekommen sind, und es wird dann Gemeinde genannt, und sie wussten, das brauche ich, das will ich. Da bräuchten sie keine, dass jemand sie überredet oder dass jemand Zeit verbringt, sie zu überzeugen. Ich brauche die Ortsgemeinde. Sie hatten vieles Gemeinsames. Sie wollten zusammen sein. So möchte ich die Frage stellen heute Morgen: Bist du aktiv in dem gemeinsamen Leben der Gemeinde? Ist das dein Leben? Und hier finden wir fünf Aspekte. Und ich lese jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 42 vor. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, das ist Nummer 1, und in der Gemeinschaft, Nummer 2, im Brechen des Brotes, Nummer 3, und in den Gebeten, Nummer 4. Dann müssen wir bis zu Vers 47 runterschauen, dann finden wir Nummer 5. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Sie haben evangelisiert. Das ist Punkt Nummer 5. Gemeinsam als Christen, gemeinsames Leben. Die Gemeinde bedeutet mir sehr viel. Das war das Herz von den ersten Christen, soll das Herz von uns auch sein. Jesus hat gesagt, an diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Er hat nicht gesagt, an diesem Felsen baue ich dich. Er hat gesagt, an diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Sie ist Leib Christi. Er schätzt sie sehr und baut sie auf. Das Erste, das wir bemerken, das habe ich vor 3 Wochen darüber gepredigt. Gottes Wort aktiv lernen. Haben sie damals getan, sollen wir heute tun. Danach war ich eine Woche in den USA. Sonntags darauf war ich krank. So können wir heute das erneuert anpacken. Die Christen haben sich gemeinsam versammelt, um Gottes Wort zu lernen, zu hören. Sie wollten mehr hören. Sie hatten einen Durst, nach Gottes Wort gelehrt zu werden. Deswegen haben wir gesagt, treffen wir uns sonntags, um Gottes Wort zu lernen. Deswegen treffen wir uns am Mittwoch, um Gottes Wort zu lernen. Deswegen gibt es Älteste und Lehre, um Gottes Volk im Glauben weiterzubringen, damit wir nicht unmündig bleiben, damit wir nicht hin und her geworfen werden durch verschiedene andere Lehre in diese Welt. Gottes Wort aktiv lernen. Das war die Gemeinde damals, das soll die Gemeinde heute sein. Nummer zwei, sie pflegten die Gemeinschaft. Und zwar täglich. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Oder zumindest hatten sie das regelmäßig. Selbstverständlich gab es Mütter, die nicht sich täglich mit den anderen Geschwistern treffen könnten. Aber regelmäßig waren sie auf jeden Fall, sie kamen zusammen. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen. Und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir leben, hier in unserer Mitte ist. Gott hat den Menschen niemals gemacht, nur bei sich selbst zu sein. Auch wenn jemand das behauptet, ich komme alleine klar, ist es nicht, wie Gott den Menschen gemacht hat. Es gab eine Forschungsgruppe aus England nach Afghanistan, zu den Himalayen, zu einem Gebiet zwischen Afghanistan und Pakistan und Kirgisien, das man damals genannt hat Dach der Welt. Und sie waren die erste Europäer da. Eis, Schnee, Steine, nur ein Tier oder so, hier und dort. Und als der Leiter von dieser Gruppe, ein Militäroffizier und Wissenschaftler, darüber schrieb, hat er gesagt, es gibt keinen Ton hier, kein Lärm. Es ist richtig einsam. Ich merke, dass Gott die Menschen niemals gemacht hat, um alleine zu sein. Und wenn das für Menschen ist, dann umso mehr für Christen. Gott hat uns niemals zum Glauben gebracht, zum neuen Leben gebracht, damit wir einfach alleine stehen und einander nicht haben, sondern einfach einsam und für uns selbst da sind. Gemeinschaft. Am Anfang war es Gemeinschaft in der Gemeinde, erste Gemeinde. Das soll uns ein Signal geben. Das ist normal für Christen, dass sie miteinander Gemeinschaft haben. Wir gebrauchen das Wort, aber was ist das für Christen? Das griechische Wort, das hier Gemeinschaft übersetzt wird, ist Koinonia und hieß gemeinsam, haben. Etwas Gemeinsames haben oder Gemeinsames unternehmen. Und das Wort finden wir immer wieder im Neuen Testament. Einmal nacheinander beschreibt entweder, was die Gemeinde tat oder was die Apostel gelehrt haben. Gemeinsam, Gemeinschaft. In 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, und unsere Gemeinschaft, das ist der Apostel Johannes, der schreibt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die Basis für Gemeinschaft für Christen ist Jesus Christus. Wir kommen zusammen in erster Linie nicht, damit wir einander aufbauen können, obwohl das gut ist. Oder dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Man möchte gerne unter Freunde sein, oder? In erster Linie kommen wir zusammen, weil wir Jesus Christus gemeinsam haben. Er zieht uns zusammen. Jesus wohnt in dir und er wohnt in mir. Deswegen wollen wir zusammen sein. Nicht vergessen, Vers 42 sagte, dass das andauernd war für die Christen. Heute nach dem Gottesdienst werden wir gemeinsames Mittagessen haben. Wir lernen dadurch einander besser kennen. Wir machen Austausch über den Weg mit Jesus und vielleicht gibt es für einen oder einen anderen ein gewisses Problem und mit den Geschwistern können wir das besprechen und lernen, wie wir das vielleicht ein Stück weit überwinden können. Gemeinschaft geschieht auf verschiedene Ebenen. Wenn wir gemeinsames Essen haben, zum Beispiel wie heute, oder wenn wir gemeinsam Dienst tun, wenn Leute Kindergottesdienst leiten, gibt es normalerweise mehr als eine Erwachsene da. Das ist Gemeinschaft im Dienst oder auf andere Weise Gemeinschaft im Dienst. Wenn wir arbeiten. 7 Monate lang haben wir unsere Kräfte hier investiert, um die Renovierung zu vollenden. Und das war Gemeinschaft. Das ist, wie die Bibel das beschreibt. Und es ist interessant, wie viele Geschwister das mal bemerkt haben und zu mir gesagt haben, vielleicht zueinander gesagt haben, dass sie die Gemeinschaft geschätzt haben in dieser Anstrengungen in dieser Arbeit. Und wir haben Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam spenden. Gemeinschaft miteinander in dieser Aktion, aber Gemeinschaft mit den anderen, die etwas bekommen. Ich möchte, dass wir in Philemon, Vers 4, schauen. Philemon, das ist nach Epheser, Philippe, Kolosse, 1. und 2. Thessalonicher, 1. und 2. Timotheus, Titus, habe ich zu viel gesagt. Kannst immer in Inhaltsverzeichnis schauen, okay? Sonst kannst du geistig sein und umblättern ein paar Minuten. Philemon, Vers 4. Paulus schreibt an diesem reichen Mann, Bruder im Christus: Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre. Denn du, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Brüder, erquickt worden sind. Er war ein reicher Mann und er bat verschiedene Christen, Prediger, Missionare, anderen Gastfreundschaft an, ob das eine Mahlzeit hieß oder ob das Übernachtung bei ihm hieß. Er hat sicherlich in einem Villa gewohnt und er könnte so etwas anbieten und er hat es getan. Das, was er als Ressourcen hatte, das hat er für den Herrn Jesus Christus angeboten. Habt ihr das Wort Gemeinschaft bemerkt? In Vers 6, glaube ich, ist es. Vers 6, die Gemeinschaft eines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Gemeinschaft. Durch Gastfreundschaft. Geschwister, das ist ein Weg der Gemeinschaft. Und das ist, was Gott von der Gemeinde oder in der Gemeinde, sage ich mal, erwartet. Ich weiß, es gibt manche Leute, die wirklich arm sind. Wenn nicht haben, schwierig für dich. Aber die Mehrheit von uns, für uns ist es kein Problem, wirklich kein Problem. Wir waren, jetzt kann ich nicht mehr einordnen, war das für eine Woche oder für zwei Wochen? Also wenn du krank bist, dann vergisst du vieles und orientierst dich an wenigen oder weniges. Aber als wir neulich in USA waren, in Florida, da haben wir bei einem Ehepaar einige Tage übernachtet. War ganz schön. Wir dürften viel Austausch mit denen machen. Und hier waren zwei Amerikaner, die uns erzählt haben, wie sie wegen Arbeit nach Japan umgezogen sind, ein paar Jahre. Und stell euch vor, dort sind sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen. In ihrem Land könnte das nicht passieren, aber in Japan schon. Und jetzt sind sie Frührentner und sie investieren ihre Zeit für den Herrn Jesus Christus. Und zwar sehr viel. Was für eine Erfrischung für Linde und für mich. Aber sie haben das Gleiche gesagt. Ihr seid für uns eine Erfrischung, Gemeinschaft durch Gastfreundschaft. Ich möchte, dass wir weiterschauen in 2. Korinther, und das ist links von Philippa in deiner Bibel, 2. Korinther, Kapitel 9. 2. Korinther, Kapitel 9. Ich werde es mal vorlesen, werde ein bisschen erklären müssen. 2. Korinther, Kapitel 9. Es geht um eine Spende, die Paulus bereits in 1. Korinther angesagt hat, hat aus Ephesus geschrieben. Und dann diesmal sagte, ich werde kommen. Er sagte, Mazedonien hat sich bereits vorbereitet, die Gemeinden dort. Und ich möchte euch ermutigen dann dazu, das Gleiche zu tun für die Geschwister in Jerusalem. Sie haben sehr gelitten und viele davon waren dann arm. Unter den Juden damals gab es Wohltätigkeit. Sie haben aufeinander geschaut, sie haben sich umeinander gekümmert, außer die Christen. Sie waren bis dahin Ketzer. Jetzt sprechen wir von 20 Jahren, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und die erste Gemeinde angefangen hat. 20 Jahre später sind sie Ketzer. Sie kriegen nichts. Wenn sie etwas bekommen, dann bekommen sie das von anderen Christen. Und Paulus hat als eine ganz wichtige Aufgabe es auf sich gebracht, Geld für die Geschwister in Jerusalem zu sammeln. Und hier ist, was er sagt. Vers 12, Kapitel 9, 2. Korinther. Denn die Besorgung dieses überströmend, die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu Gott. Denn wir infolge der Bewahrung dieses Dienstes verherrlicht sie Gott, wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Teilnahme gegen sie und gegen alle. Etwas kompliziert, er schreibt etwas kompliziert hier, aber ich möchte erklären, also er macht diese Sammlungen, habt ihr bemerkt, Teilnahme, das ist unser griechisches Wort Koinonia, Gemeinschaft. Also das ist eine Art Gemeinschaft, wenn wir vom Herzen an Christen, die Not haben, spenden. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit denen, die das bekommen. Und das war damals normal. Und Paulus hat gesagt, durch denen habt ihr das Evangelium bekommen. Es ist nur logisch, dass sie von euch finanzielle Hilfe bekommen. Und dann sagt er in Vers 15, 2. Korinther, Kapitel 9, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wenn es sonst keine Argumente gibt, die das dir überzeugt, dann dieses. Jesus hat dir sein Alles gegeben. Er hat sein Leben für dich geopfert. Das ist nicht so viel, wenn wir Geld für Christen, die in Not sind, spenden. Oder andere christliche Tätigkeiten. Und jetzt wollen wir wieder in Vers 43, 46 von Apostelgeschichte 2 lesen. Zurück zu Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. Ich möchte euch erinnern, dass das Thema von meinen Predigten in den letzten Wochen, kommenden Wochen, ist die Gemeinde nach dem Muster des Neuen Testamentes. Wenn wir das lernen, dann verstehen wir umso besser, wie wir sein sollen als Gemeinde. Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, das ist unser Punkt jetzt, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschah viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, alle gläubig gewordenen, und jetzt sei aufmerksam, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem eine bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Das, was sie hatten, waren sie bereit zu verkaufen und an denen, die Bedarf hatten, zu spenden. Und sie haben nicht gesagt, jetzt muss ich das mal machen, sondern sie hatten Freude, das mal zu tun. Warum? Weil Jesus sie von ihrer Schuld befreit hat. Und sie wussten, Jesus ist in mir und Jesus ist in denen. Und es passt. Und ich bin so froh, dass ich dieses tun kann für meine Geschwister. Gemeinschaft geschieht auf vielerlei Weise. Und wir brauchen sie. Die Geschwister haben sich erfreut. Ihr Haben an anderen zu teilen, weil sie Jesus gemeinsam hatten. Wer sagt, ich brauche die Gemeinschaft nicht, hat sich einen Schritt von Jesus zurück entfernt. Nummer 3. Vers 42 sagte, dass sie verharrten in dem Brechen des Brotes. Als Jesus die 5000 speiste, zuerst brach er das Brot. Er dankte Gott dafür. Das war das Erste. Und dann brach er das. Im Judentum war diese Aktion ein Gebrauch des Gastgebers. Er hat es immer getan. Die Gäste bekamen von den Fladen, indem der Gastgeber ihn zerteilte und weiter reichte. Als Jesus das Passah mit seinen Jüngern feierte, bevor er gekreuzigt wurde, brach er das Brot und zerteilte es weiter unter den Jüngern. Aber Jesus hatte dieses eine besondere Bedeutung dann gegeben. Das war in einer Mahlzeit damals. Aber als er das tat, sagte er, nimmt, isst, dies ist mein Leib. So hat er das Abendmahl des Herrn eingesetzt. Eigentlich hat die erste Gemeinde es genauso gefeiert. Es wird genannt hier Brechen des Brotes. Später hat das sich geändert und mit Recht. In Jerusalem hat das sehr gut funktioniert, aber an anderen Orten nicht so unbedingt. Und in Korinth hat das so viel Chaos gemacht und so viel Streit verursacht, dass Paulus sagte, esst zu Hause und feiert das Abendmahl des Herrn miteinander. Okay? Und dann das hieß nur Brot und Kelch und Anbetung zu Jesus. Das war das Abendmahl des Herrn, denn das ist, was wirklich wesentlich ist beim Abendmahl. So wurde es danach praktiziert und durch Jahrhunderte durch und wir tun das auch. Es ist wirklich wichtig, dass Christen sich an dem Abendmahl beteiligen. Dass du zusammen mit den anderen Christen das feierst, was Jesus für dich getan hat. Es wird denn für uns in Erinnerung gebracht, genau was Jesus für uns tat und wie er gelitten hat. So oft, Geschwister, ist das so in unserem Kopf, ja, es ist so. Und dann denken wir nicht mehr darüber, wir denken nicht tief darüber, wir wissen es, wir glauben es. Aber wenn wir Abendmahl feiern, einmal im Monat, dann wird das vor unsere Augen noch einmal gebracht, Jesus wurde grausam getötet, um unseretwillen. Aus Liebe starb er für uns. Brechen des Brotes oder Abendmahl. Dadurch wird dein Glauben, mein Glauben gestärkt. Viertens, Gebete. Vers 42, sie verharrten in den Gebeten. Da wir im Dezember darüber gesprochen haben, ich denke es war Dezember, werde ich diesen Punkt nicht wiederholen. Ich möchte nur noch einmal betonen, die Gemeinde damals war stark, weil die Christen so viel gebetet haben. Gott hat vieles getan. Nicht vergessen, bevor das Wunder am Pfingsten geschah, die Geschwister haben 10 Tage lang ständig gebetet. Wenn du in der Apostelgeschichte liest, da weißt du, da gibt es 28 Kapiteln. Und in diesen 28 Kapiteln wird das Thema Gebet 24 Mal vorgebracht. Eigentlich eine Betonung, oder? Möchtest du, dass Gott viel in diese Gemeinde tut? Dann bete. Und zwar nicht alleine. Wir haben Gebetsstunden. Komme und bete zusammen mit den anderen. Ich habe auch gesagt, wenn jemand möchte, etwas anfangen, Sonntagmorgens, wenn du möchtest, vor dem Gottesdienst, als Gebet, bin ich dafür. Ich kann nicht dabei sein. Ich nehme teil an andere Gebetszeiten, aber ich bin dafür. Aber dieses weiß ich. Wenn wir möchten, dass Gott viel durch uns tut, dann müssen wir viel beten. Und zwar nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam. Nummer 5 finden wir in 47, ist nicht in 42 aufgelistet, aber kommt dann vor in diese Zusammenfassung von Lukas. Und das findet man immer wieder in die erste Hälfte von Apostelgeschichte. Lukas macht Zusammenfassungen immer wieder, um die Gemeinde zu beschreiben oder das Werk des Evangeliums zu beschreiben. Und hier in Verse 42 bis 47, das ist eine Zusammenfassung. Dieses passierte immer wieder, ständig. Du könntest dich darauf verlassen, wenn du eine Reise nach Jerusalem gemacht hättest und sehen möchtest, was ist diese Gemeinde? Wisst ihr, was ihr gesehen habt? Menschen, die das Wort Gottes zugehört haben, und zwar sehr gern. Menschen, die Gemeinschaft gehabt haben. Menschen, die miteinander gebetet haben. Menschen, die Abendmahl gefeiert haben und schließlich Menschen, die evangelisiert haben. Ich lese das in Vers 47, letzter Satz, Vers 47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Es war damals wirklich etwas los. Täglich sind Menschen täglich zum Glauben gekommen. Nicht vergessen, das war eine Stadt von 100.000 Menschen. Dies war eine große Gemeinde bis dahin, über 3.000, die dazu gehörten. Und selbstverständlich, wenn wir von 3.000 Menschen, die wirklich motiviert sind, die Kontakt haben zu 100.000 anderen Menschen, dann kommt es zum Gespräch über den Herrn Jesus Christus. Sie haben geredet. Und das war, wenn wir lesen, täglich fügte Gott Menschen hinzu. Das war keine Bewegung von Aufregung, die sich nachher normalisiert hatte. Der Herr fügte hinzu. Und das heißt, dieses war nicht nur äußerlich, sondern innerlich, echt und dauerhaft. Die Menschen haben sich wirklich bekehrt. Das war ein Werk des Heiligen Geistes. Er hat es getan. Aber er hat es getan, weil Menschen gesprungen haben. So ein Ereignis kommt nicht von ungefähr. Die Christen haben mit ihren Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschäftspartner und Kunden gesprochen. Ich möchte, dass wir in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 schauen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Wurde heute vorgelesen. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Er spricht hier von Verfolgung, aber mitten darin gibt er einen Satz, das allen betrifft, ob du verfolgt bist jetzt oder nicht. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Wenn Menschen in deiner Nähe anfangen, über Gott oder Jesus oder die Bibel zu reden oder Fragen haben über den Sinn des Lebens oder Fragen haben über das, was nach dem Tod kommt, wisst ihr was? Ich benutze diesen Satz noch einmal. Das kommt nicht von ungefähr. Gott ist bereits am Wirken im Leben von dieser Person. Wenn sie anfangen, ungläubige Menschen, über Gott zu sprechen, Gott ist am Wirken. Und wisst ihr was? Du hast eine Antwort für sie. Du kannst von deinem Glauben an Jesus reden. Du brauchst kein Experte sein. Du brauchst keine Ausbildung in Mission zu haben. Du kannst einfach davon erzählen, was Jesus in dir getan hat. Was du von der Bibel verstehst. Ich bin immer wieder überrascht. Und ich soll nicht überrascht sein, aber ich finde das sagenhaft, was manche Leute tun, um anderen Menschen zu erreichen. Manche nehmen irgendwelche Gegenstand mit, etwas Kleines. Wir teilen das mit einer kleinen Botschaft darauf an anderen Menschen. Du kannst deine Methode finden. Gott wird das gebrauchen. Aber wenn du merkst, dass Gott in Herzen von, wenn Menschen anfangen, über Gott oder Jesus oder die Bibel zu sprechen oder das Leben nach dem Tod, du kannst dich darauf verlassen, Gott ist am Wirken. Gebe keine gute philosophische Antwort oder psychologische Antwort. Bitte erzähle mal von Jesus. Erkläre, warum du solche Zuversicht in dir hast. Wir denken auch falsch über das Evangelium, dass dieses automatisch funktioniert auf Dauer. Bei jeder Tätigkeit verstehen wir, man muss trainiert werden. Wenn du gut evangelisieren möchtest, musst du trainiert werden. Du musst es mal lernen. Ich habe mich trainieren lassen. Am Mittwochabends, das ist unser Thema gewesen, wird auch noch einmal, du hast noch eine Chance. Noch einmal am Mittwochabends, das Evangelium, wie erzähle ich meine Geschichte weiter? Wie erkläre ich das Evangelium an anderen Menschen? Vor 2 Wochen, jetzt denke ich, es war 2 Wochen, in Florida haben wir ein Video von einer Krankenschwester mal zugeschaut. Sie ist in Afghanistan als Missionarin tätig, wo sie evangelisiert. 2 ihrer Freundinnen, die auch so tätig waren, wurden in den letzten 2 Jahren dort niedergeschossen. Sie wird heiraten. Sie wird einen Arzt heiraten. Und zurückkehren. Wohl wissend, dass die Chancen gut stehen, dass sie das Leben opfern werden, die 2. Und sie tun es trotzdem. Soll man so etwas tun? Nicht vergessen, das ist, was Jesus tat. Dann ist es nicht verkehrt, wenn andere Christen ihr Leben in Gefahr setzen, damit sie das Evangelium verbreiten. Zurück zum Punkt. Die erste Gemeinde hat es verstanden. Gemeinsam, zusammen sein, Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Ich möchte dir sagen, du brauchst die Gemeinde. Und die Gemeinde braucht dich. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben. Jesus ist in dir und Jesus ist in mir. Und wir brauchen einander. Wir beten.